Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Gute Recht, dem Podcast rund um Social Business, Social Entrepreneurship und gemeinnützige Organisationen, wo wir sprechen mit Menschen und Organisationen, die sich irgendwie der guten Sache verschrieben haben. Und heute spreche ich mit Lisa Bohardin, die live zugeschaltet ist, der gut für die Podcast-Hörer nicht mehr live, aus Kapstadt. Hallo, guten Morgen, Lisa.
Hi, guten Morgen und danke für die Einladung.
Gerne. Lisa, du bist Rechtsanwältin, du bist im Immobilienwirtschaftssektor unterwegs. Da kriegen wir den Bogen aber gespannt, wie das der guten Sache dient auf jeden Fall. Und Gründerin deiner eigenen Kanzlei BeLegal, wo du quasi deutsches Recht, also in Deutschland berätst, aber eben aus Kapstadt heraus, wo du mit deiner Familie wohnst. Lisa, Eingangsfrage, die immer so extrem offen ist, ist, was ist denn für dich eine gute Sache, worum es ja hier so ein bisschen geht?
Habe ich tatsächlich ein bisschen länger darüber nachgedacht, nachdem du mich informiert hast, dass das kommt. Mir aber auch keine Antwort überlegt, die ich jetzt runter zitiere, sondern ich glaube, was bei mir eine große Rolle spielt, was auch in der Immobilienwirtschaft eine Rolle spielt, aber eben auch in meinem persönlichen Leben, dass man sich seiner Privilegien bewusst ist und mit den Ressourcen, die man selber hat, so wirtschaftet und haushält, um damit eben auch anderen Menschen oder anderen Zielen zu helfen und tatsächlich das weg vom Egoismus hin zum Altruismus so ein bisschen. Aber was, glaube ich, eben eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ist das Bewusstsein dafür, was man selber hat, was man selber kann und das eben dann auch in den Dienst einer anderen oder größeren Sache zu stellen und nicht nur an sich und seine Nächsten zu denken.
Boah, das ist für mich eine gute Sache, glaube ich.
Das ist eine gute Sache. Und das kann man auf vieles anwenden, von daher.
Ja, das ist, wie der Onkel von Spider-Man schon gesagt hat, ne? Aus großer Macht und großer Verantwortung, so ein bisschen danach klingt das. Die eigenen Privilegien zu nutzen.
Das stimmt auch, ja.
Aber das ist ja vielleicht schon eine ganz gute Brücke, weil du bist im Immobilienwirtschaftsrecht unterwegs. Ich sag mal, wenn man an Immobilienwirtschaft denkt, denkt man nicht unbedingt gerade an gute Leute, aber irgendwie an gute Sachen, sondern man denkt schon eher so, das Erste, was einem einfällt, sind halt irgendwie Immobilienhaie, Immobilieninvestoren. Ja. Das ist so das Erste, was einem einfällt. Was mir dann aber vielleicht bin ich da einfach vorgeprägt, natürlich auch einfällt, weil du auch sagtest, irgendwie das so ein bisschen für die größere Sache nutzt und sich der eigenen Privilegien bewusst sein, ist so dieses Thema ESG. Ist das ein Thema, das irgendwie mit reinfließt in die Immobilienwirtschaft? Vielleicht kannst du ganz kurz einfach generell was zu ESG sagen und wie das da reinfließt.
Also vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, die nicht in der Immobilienbubble unterwegs sind. Was ist eigentlich die Immobilienwirtschaft oder was sind die Immobilienwirtschaftsunternehmen, über die wir jetzt heute auch sprechen im Zusammenhang mit Mietverträgen und ESG, sind eben Unternehmen, die, und die sind sehr, sehr breit gefächert, aber es sind all die Unternehmen, die quasi als Geschäftszweck Immobilien in irgendeiner Form haben. Das sind halt viele Projektentwickler, die Leute, die die Immobilien bauen, die Visionen entwickeln für Grundstücke und dort Immobilien bauen, sind aber auch die Leute, die Immobilien bewirtschaften, im Bestand halten, vermieten. Es gibt viele Unternehmen, die immobilienwirtschaftsnah agieren, weil sie Immobilien als eins ihrer Kernelemente haben. Denke ich jetzt zum Beispiel an Einzelhändler, fast alle Supermärkte mittlerweile mit dem Online-Lieferungen etwas anders, aber per se sind Händler noch an den stationären Handel damit eben auch an eine bestimmte Art von Immobilien gebunden. Also es gibt eine breit gefächerte Masse an Unternehmen, die in der Immobilienwirtschaft tätig sind und dazu gehören aber auch diejenigen, die Immobilieninvestoren, vor allem die institutionellen Investoren, die eben Immobilien als Anlageobjekt nutzen, um in der Regel Kapital in irgendeiner Form durch Versicherungen, durch Rentenversorgungswerke, zum Beispiel unser Rechtsanwaltsversorgungswerk, die eben das Kapital nutzen, um es anzulegen und das in Immobilien tun. Und dann gibt es aber natürlich auch quasi private Investoren und das sind, glaube ich, so eher die aus der Privatwirtschaft agierenden Immobilienhaie, an die du jetzt vielleicht denkst, die tatsächlich das Halten oder Kaufen, Halten, Verkaufen von Immobilien als reine kapitalbringende Maßnahme vornehmen. Ja. Und da sind sie tatsächlich in den letzten Jahren oder vor der Zinswende natürlich auch sehr verwöhnt worden. Also es gab viele, viele Jahre, in denen aufgrund des Niedrigzinses das Immobiliengeschäft halt wirklich richtig an Fahrt aufgenommen hat und auch die Immobilienpreise so hochgegangen sind, weil eben die Finanzierung so günstig war. Da sind die eigentlichen Immobilienpreise durch die Decke gegangen. Und das haben viele Leute natürlich, auch die institutionellen Investoren, auch per se nicht schlecht oder mit verwerflichen Motiven agierenden Unternehmen haben das natürlich auch genutzt, um zu wirtschaften. Und so ein bisschen in diese Zeit fiel auch das Aufkommen des ESG für die Immobilienwirtschaft, um jetzt den Bogen quasi zu dem spannen, was du mich eigentlich gefragt hast. Geht eben darum, dass was ESG, Environmental Social Governance, die Themen, die alle Wirtschaftsunternehmen treffen, die uns alle treffen, die uns mittlerweile auch regulatorisch treffen, durch eben vor allem EU-Regulatorik. Und das trifft auch die Immobilienwirtschaft. Und mit 2015 im Pariser Klimaabkommen, den European Green Deal und dann so die ersten Verordnungen, die sich konkret an den Kapitalmarkt eigentlich gewendet haben. Und das trifft jetzt eben auch die Immobilienwirtschaft. Also es geht darum, dass man erkannt hat, Immobilien sind also ein Sektor, der eben einen sehr, sehr großen, über ein Drittel Anteil der CO2-Emissionen ausmacht. Die ganze Immobilienwirtschaft, also auch die graue Energie, die in Immobilien quasi gespeichert ist, die erst zum Tragen kommt, wenn die Immobilie abgerissen wird, wenn die Baumaterialien entsorgt werden und Spoiler, die können nicht besonders gut entsorgt werden, wie aktuell gebaut wird. Das alles spielt eben eine Rolle und man hat erkannt, dass das ein sehr, sehr großer Hebel ist, um die Ziele, die vor allem die EU, aber auch die sich global gesetzt worden sind, was Klimaneutralität angeht, dass eben da die Immobilienwirtschaft einen sehr, sehr großen Hebel bietet und hat dann eben angefangen, so die ersten Regularien zu schaffen, die ganz konkret auch die Immobilienwirtschaft treffen.
Das heißt, würdest du sagen, die Immobilienwirtschaft ist besonders davon betroffen, weil die eben so einen großen Umwelteinfluss hat? Also sollten die ein besonderes Augenmerk jedenfalls drauf legen?
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben eben auch die Möglichkeit, das an fast jedes andere Unternehmen weiterzugeben. Ne? Also fast jedes Unternehmen, wenn man jetzt mal von Kryptowährungen oder Blockchains oder sonst was absieht, ist ja immer noch, oder selbst die brauchen Datencenter, die irgendwo verortet sind. Aber ansonsten ist jedes Unternehmen ja in einer Immobilie unterwegs, ob das jetzt ein Büro ist, ob das eine Ladenfläche ist, eine Logistikhalle. Und so kommen wir dann bei den Mietverträgen dazu, wie das dann quasi Eingang findet eigentlich in auch die Themenverträge, die dann nicht Immobilienwirtschaftsunternehmen betreffen. Und deswegen glaube ich, dass das eben der Weg über die Immobilienwirtschaft eigentlich ein sehr, sehr cleverer war. Und auch wie die EU es gemacht hat. Die EU ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir fangen jetzt nicht an und geben den Projektentwicklern vor, den Bauunternehmen vor, welche Baumaterialien sie nicht mehr nutzen dürfen oder wie sie zu bauen haben, sondern wir gehen hin und definieren Fonds, also die Immobilieninvestmentsfonds und sagen, klassifizieren die und machen damit nachhaltige Investitionen interessanter und geben denen einen Wettbewerbsvorteil und hat dann eben da drumherum Offenlegungspflichten geschaffen und hat dann gesagt, okay, den Hebel nutzen wir, um die Immobilienunternehmen dazu zu bringen, indirekt tatsächlich jetzt mal sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und das war quasi der erste Schritt. Man wollte die Finanzströme umlenken in nachhaltige Investitionen, nachhaltige Immobilien und ist jetzt aktuell auch noch dabei, überhaupt zu definieren, wann ist denn so eine Immobilie nachhaltig. Also es wurde erstmal relativ grob gefasst und jetzt folgt eben quasi das Nachziehen, was aber eben auch nicht besonders leicht ist, weil es sich natürlich viel auch tut, viel im Wandel ist, was jetzt Baumaterialien, Bauweisen, Innovationen angeht. Aber das war der Weg und meiner Meinung nach auch ein cleverer Weg, um das so zu machen.
Mhm. Du hast jetzt so Berichtspflichten schon irgendwie kurz angerissen, das heißt diese CSRD-Pflichten, genau. Die treffen dann auch Immobilienwirtschaft.
Mhm. Ja, treffen die auch. Es gibt noch eine etwas speziellere Verordnung, die eben, was die, also den Finanzmarkt betrifft, die Anleger, die Anlage in nachhaltige Immobilien und da eben über die Anlageobjekte zu berichten. Also nicht das quasi, was das Unternehmen an sich vielleicht im Betrieb macht, sondern eben Berichtspflichten über die Anlageobjekte, und das sind halt häufig Immobilien. Deswegen viele Berichte darüber, wie wurde gebaut, wie viel Energie wurde verwendet. Auch Lieferkette spielt auch eine Rolle, ne? Welche Baumaterialien bekommen die her? Aber dann auch fortlaufend quasi im Betrieb zu berichten, welche Verbräuche werden gemacht, wie viel Müll wurde produziert, wie wird der recycelt und so weiter, ja.
Und da meintest du, dass das quasi kann schon ein bisschen durch die Mietverträge quasi verlagert oder übertragen werden, oder das ist ein Hebel da. Das heißt, klar, wenn ich jetzt gerade über Social Entrepreneurship, Business oder Organisation nachdenke, die sind natürlich eher selten tatsächlich Immobilienentwickler. Also ich meine, das kann es natürlich auch geben. Ja, wir haben ja jetzt auch seit diesem Jahr wieder die Wohngemeinnützigkeit, wo es also tatsächlich ein neuer gemeinnütziger steuerbegünstigter Zweck ist, wenn ich Immobilien herstelle oder halte und die vergünstigt zur Verfügung stelle. Ja, dann ist das gemeinnützig und die Gewinne und so weiter daraus ist alles dann steuerfrei. Klar, das gibt's auch. Und dann aber der Großteil wird natürlich einfach Mieter sein. Wenn ich jetzt hergehe und mir überlege, ich möchte ein Social Startup gründen, dann versuche ich natürlich, in irgendeine Immobilie reinzukommen, die möglichst grün ist, sage ich mal.
Ja.
Und das ist was du eigentlich dann gestaltest, oder? Oder wo du quasi sagen kannst, wie kriegt man das hin?
Wie kriegt man das hin? Also es ist tatsächlich, hat durch einmal die Regulatorik, aber dann auch durch die auch das Interesse vielleicht der Projektentwickler. Es gibt auch genug Projektentwickler, die nachhaltig bauen wollen, ne? Die das jetzt nicht nur machen, weil sie es müssen, sondern die da tatsächlich Ziele verfolgen. Und da haben sich dann auch bestimmte Gütesiegel entwickelt. Gibt es in Deutschland zum Beispiel einen vom DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, ein Gütesiegel. Es gibt aber auch aus, die hier im deutschen Markt vorkommen, britische und US-amerikanische Siegel, wo die Projektentwickler hingehen und sagen, okay, ich gehe vielleicht einen Schritt weiter, als ich müsste, aber ich lasse quasi, ich baue eine Immobilie, die ich zertifizieren lasse. Und da ist dann tatsächlich in diesen Regelwerken für die Zertifizierung schon sehr genau geregelt, wie gebaut werden muss. Das heißt, ich kann als Mieter, wenn ich ein Interesse daran habe, möglichst grün zu mieten, nach Zertifizierung Ausschau halten und mich darüber informieren. Das ist manchmal auch ein bisschen greifbarer als natürlich die EU-Gesetzgebung. Und bei einem zertifizierten Gebäude ist es immer so, dass es muss quasi ein Green Lease sein. Wir besprechen dann gleich mal ein bisschen genauer, was das eigentlich ist. Damit eben das Bestreben des Gebäudes oder des Eigentümers, eine nachhaltige Immobilie vorzuhalten, nicht dadurch torpediert wird, dass der Mieter jetzt es eben nicht nachhaltig nutzt. Ist dann also im Vergleich, kommt immer so ein bisschen drauf an, für eine klassische Büronutzung oder auch eine Wohnimmobilie, da sind die Verbräuche jetzt unterscheiden sich nicht sehr voneinander, wie ein anderer Büronutzer oder ein anderer Wohnender, aber es gibt natürlich auch energiestarke Industrien zum Beispiel, die haben natürlich andere Regelungen. Aber wenn ich eben hingehe und sage als Mieter, und das ist tatsächlich häufig so, dass natürlich auch nach der CSRD-Richtlinie, was du auch schon genannt hast, die Unternehmen sich vielleicht selber auch verpflichten wollen, nachhaltig zu nutzen, ihren Betrieb, und wenn es auch nur ein Bürobetrieb ist, den nachhaltig zu gestalten, dann spielt natürlich das Gebäude und die Energie vor allem, die im Gebäude genutzt wird, auch eine große Rolle.
Ja, mir ist da direkt ein Beispiel eingefallen, die Honeycamps in Mannheim zum Beispiel, da ist auch der Projektentwickler rund um Joachim Walter, die waren da wahnsinnig bemüht, das tatsächlich ökologisch möglichst nachhaltig und möglichst gut zu machen. Mhm. Sehr viel Holzbauweise, und die haben da auch tatsächlich viele Social Startups als Mieter drin. Also wirklich schönes Konzept. Das ist Co-Crafting, nennen die das letztendlich. Nicht Co-Working, sondern die haben wirklich Handwerks, Social Handwerks Startups quasi, nicht nur Social, aber Startups, die sich da, die zusammen quasi dann da irgendwie werkeln. Mit den Händen. Ja. Das ist mir direkt eingefallen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zertifiziert sind, aber ich glaube, die haben einfach selbst sehr hohe Standards, die sie an sich selbst anlegen.
Genau, dass die sie selber und das, was du jetzt auch gesagt hast, also der Green Lease per se war in Deutschland lange Zeit oder ist es eigentlich auch noch sehr auf das E fokussiert von ESG, ne? Also sehr auf die Environmental, auf die Umweltkriterien oder den Einfluss eben auf die Umwelt. Das heißt, man ist eigentlich hingegangen und hat gesagt, was müssen wir in so einem Mietvertrag regeln, damit wir den als Green Lease qualifizieren können. Und das sind, um das vielleicht auch vorwegzunehmen, jetzt auf Gewerbeimmobilien bezogen. Ne? Also Wohnraummietverträge sind anders. Da spielt das noch keine Rolle, aber eben Gewerbeimmobilien auch ein größerer Hebel und da kann man mehr regeln. Und da ist man eben hingegangen und hat gesagt, okay, was muss der Vermieter, wenn er jetzt ein nachhaltiges Gebäude im Eigentum halten will, was muss er eigentlich an den Mieter weitergeben? Und da hat man eben gesagt, okay, wir müssen irgendwie Verbrauchsdaten austauschen. Mhm. Ne, der Vermieter muss irgendwie gucken können oder auch überhaupt Optimierungspotenzial erkennen können durch eben Daten des Mieters. Ne, wie viel Strom verbraucht er? Wenn er auch im Gewerberaum ist es meistens so, dass der Mieter selber seine Stromverträge abschließt, dann hat der Vermieter im Zweifel da überhaupt keinen Einblick rein. Ne? Also dass man eben regelt, wir müssen Verbrauchsdaten austauschen, aber vielleicht auch Daten über den Müll, der anfällt, die Entsorgung des Mülls. Man kann sich darauf einigen, dass eben ökologisch Ökostrom genutzt wird. Mhm. Das kann man eben Gewerberaum machen, kann man das dem Mieter vorschreiben. Auch der Vermieter verpflichtet sich dann auf der anderen Seite in dem Gebäude, zum Beispiel die Aufzüge, all das, was so Allgemeinflächen sind, Gemeinschaftsflächen sind, die vielleicht mit anderen Mietern genutzt werden, dass der dann eben quasi das Pendant dazu auch an Verpflichtungen übernimmt und hat dann eben auch weiter gesagt, vielleicht die Reinigungsmittel, die der Mieter nutzen muss, sollen bitte zertifiziert sein mit dem Blauen Engel. Sollen bestimmte Inhaltsstoffe nicht verwendet werden. Dann hat man gesagt, okay, wir gehen vielleicht einen Schritt weiter und sagen, wir haben das Gebäude jetzt nachhaltig gebaut. Und so Gewerberaummietverträge, die laufen immer über mindestens 10 Jahre eigentlich und halten immer auch Regelungen dazu vor, was der Mieter vielleicht innerhalb der Fläche dann nach 5, 6, 7 Jahren ändern darf, also umbauen darf und verpflichten jetzt vielleicht auch den Mieter dazu, bestimmte Baumaterialien zum Beispiel nicht zu verwenden. Und das ist eine natürliche Entwicklung. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch noch genau wie ich in der Schule gesessen, die asbestverseucht war oder wo man dann in den 90er Jahren irgendwie rausgefunden hat, dass es ist alles asbestverseucht und dann gingen die großen Sanierungen los. Mhm. Und das sind dann zum Teil eben quasi Dinge, die wir schon als selbstverständlich mittlerweile erkennen, dass bestimmte Baumaterialien nicht mehr genutzt werden. Aber das ist eben noch im Fluss und da ist man hingegangen und hat gesagt, Vermieter schreibt das in den Mietvertrag, dass wenn man so gewisse Mindestkriterien erfüllt, dann darf man ihn nach so dem deutschen Standard auch Green Lease nennen. Und man kam eben sehr aus dieser Umweltseite, aus dem E von ESG. Und was du mit den Honeycamps gerade angesprochen hast, ist eigentlich eine Entwicklung, die jetzt so die letzten 2, 3 vielleicht maximal 5 Jahre mit dem Eintritt von Corona immer mehr eine Rolle spielt, ist eigentlich das S, das Soziale. Das findet noch nicht so richtig Einfluss in die Mietverträge, weil das schon sehr eingreift vielleicht in das Unternehmen des Mieters, in die Art und Weise, wie eben der Mieter sein Unternehmen gestaltet. Ne, das sind so die ersten vielleicht Themen, die auch eine bauliche Komponente haben, zum Beispiel genderneutrale Toiletten, dass sowas vielleicht einfach vorgehalten wird vom Vermieter und ist dann entsprechend in einer Baubeschreibung.
Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Vielleicht bist du komplett raus. Ah, jetzt tut sich was.
Bist du wieder da? Ja, komisch.
Warst du weg oder ich weg?
Ich glaube, ich war weg, um ehrlich zu sein.
Ja.
Was hast du noch gehört?
Ich habe gehört, du hast was mit Mietern angefangen. Vielleicht fängst du einfach bei dem S nochmal an.
Ja, gerne.
Da warst du vorne, ja.
Ja. Okay, also man kam sehr aus der Umweltseite Und ist jetzt eben, es gibt so die ersten Bestrebungen, auch das S zu berücksichtigen, wobei das auf Vermieterseite eben noch sehr zurückhaltend gemacht wird, weil das schon sehr in den Bereich des Mieters eingreift, in die Art und Weise, wie er eben sein Unternehmen führt. Und es gibt zum Teil bauliche Komponenten, die eine Rolle spielen, zum Beispiel genderneutrale Toiletten, die vielleicht in das S reinspielen, wo man sagt, das ist dann vielleicht was, was der Vermieter vorhält, was der Vermieter in der Baubeschreibung dann erwähnt, dass die Toiletten so oder so eben gestaltet sind. Aber es ist tatsächlich noch auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Und dann merke ich aber genau, was du von den Honeycamps erzählt hast, dass es häufig quasi über eigentlich die Vorgaben eines des ESG oder auch über die Vorgaben des Green Lease hinausgehende Bestreben eben des Entwicklers ist. Es gibt auch mittlerweile so Co-Living-Betreiber, die großen Wert auf Community setzen, die großen Wert, also die Einsamkeit bekämpfen. Und ich glaube, so ein ähnlicher Gedanke ist eben auch der Community-Gedanke in den Honeycamps, dass man eben hingeht und sagt, wir schaffen hier mehr als eine Vorhaltung von Flächen. Wir schaffen eben einen erstmal einen tollen Raum, einen nachhaltig gestalteten Raum, der in der Regel auch eine bessere Aufenthaltsqualität hat, als das ein nicht nachhaltig gebautes Gebäude ist oder ein altes, nicht mehr nachhaltiges Gebäude ist. Und geht aber eben hin und schafft dann Zusatzangebot zu dem, was eigentlich so ein normaler Vermieter, der ja nur verpflichtet ist, die Fläche zur Verfügung zu stellen, eben macht.
Also ein gewisses Zusatzangebot.
Ja.
Ja, nee, das klingt ja echt einfach alles super. Und ich meine, wenn man über gesetzliche Vorgaben hinausgeht und quasi noch mehr macht, als das Gesetz vorsieht, ist das ja, also das ist ja definitiv gut, ja, wenn man da einfach Initiative zeigt und über das hinausgeht.
Ja.
Diese Green Leases nur, das interessiert bestimmt alle und mich jetzt vor allem, gibt es da gesetzliche Vorgaben für? Gibt es irgendwie ein Legal Framework, wie so ein Green Lease aussieht, oder ist das was, was sich jetzt einfach aus diesen ESG-Anforderungen heraus entwickelt hat?
Letzteres. Also es gibt keine genauen Vorgaben dazu. Es ist noch nicht gesetzlich verankert. Es gibt eben die ESG-Voraussetzungen, die in Teilen dann schon relativ streng sind, aber auch noch sehr abstrakt, sodass man hingegangen ist und dass es dann echt privat wirtschaftlich erfolgt, letztlich durch die Zertifizierung, die bestimmte Vorgaben machen. Mhm. Oder eben auch der Verein oder Verband der ZIA, der Zentrale Immobilienausschuss in Deutschland, der ist hingegangen, hat Experten zusammengeholt und man hat dann einfach mal ein Muster Green Lease gemacht. Mhm. Wobei das auch nicht, also ein Green Lease ist auch letztlich ein ganz normaler Mietvertrag, der eben angereichert ist durch bestimmte Klauseln, beziehungsweise wo bestimmte Klauseln eben anders formuliert sind, um diesen Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung zu tragen. Und das ist so ein Baukasten, wo man sagen kann, okay, ich möchte was regeln zu Verbräuchen. Ich möchte was regeln zu eben Datenaustausch. Ich möchte was regeln zu Müll und so weiter. Und dann kann man eben hingehen und sich diese Musterklauseln anschauen. Und die sind dann auch noch immer in einer unterschiedlichen Härte letztlich formuliert. Das, was du gerade gesagt hast, ist schön. Und es gibt, wie gesagt, auch erst die Honeycamps und vielleicht auch die ersten Co-Living-Betreiber oder auch vielleicht Büroimmobilien, die darüber hinausgehen. Aber ein ganz, ganz großes Problem ist eigentlich auch noch, dass die meisten sich nicht stark verpflichten wollen über so einen Green Lease. Und dass so die ersten Musterklauseln, die der ZIA veröffentlicht hat, die gingen immer nur dahin, dass man sich bemüht. Jetzt bist du genug Jurist, um zu wissen, wenn ich reinschreibe, ich bemühe mich, weniger Energie zu brauchen, ich bemühe mich, ressourcenschonend zu bauen, dann ist es sehr, sehr schwammig. War eine große Kritik an dem 2018 veröffentlichten Green Lease des ZIA, auch aus einer juristisch-dogmatischen Sicht, zu sagen, was soll das eigentlich, woher weiß ich, wann die Verpflichtung erfüllt ist und wann nicht, sodass man jetzt hingegangen ist und da eben unterschiedliche Formulierungen gewählt hat. Man hat das Bemühen definiert. Für mich ist nicht ganz glücklich, weil es waren, ich glaube, 17 auch Rechtsanwälte oder 17 Rechtsanwälte beteiligt an der Formulierung. Das heißt, du kannst dir vorstellen, das ist halt eine halbe Seite Fließtext. Aber es ist zumindest jetzt so, dass man sich anhand dieser Bausteine überlegen kann, wie weit möchte ich gehen, wozu möchte ich mich verpflichten. In der Immobilienwirtschaft ist es häufig so, dass tatsächlich, weil die Immobilien als Anlageobjekte gewählt werden und potenziell immer mal verkauft werden können und dann natürlich irgendwie so eine Green Lease-Verpflichtung nicht im Weg stehen soll, quasi den Exit über einen Verkauf zu schaffen, ist da auch noch viel Zurückhaltung am Markt. Das ist schon noch so. Da sind die Honeycams und andere Vorreiter, es gibt immer mehr Vorreiter, aber die breite Masse ist eher noch zurückhaltend, wählt dann vielleicht die Bemühungsverpflichtung, einfach um es möglich zu machen, um als Green Lease zu gelten. Und auch grundsätzlich verwirrt sich auch keiner nach dem Bestreben, nachhaltiger zu agieren. Aber so ganz strenge Verpflichtungen einzugehen über so einen eben langlaufenden Mietvertrag, der im Zweifel auch einen Erwerber bindet, da ist man dann doch noch zurückhaltender.
Das heißt, es bleibt bei sehr viel Freiwilligkeit und gutem Willen und letztendlich so ein Green Lease zu gestalten, bleibt einfach was sehr, sehr Einzelfallbezogenes, scheint mir. Ne?
Ja.
Es funktioniert nicht, genau. Einfach einen Baukasten zu nehmen und dann zu sagen, Haken dran, das nehme ich, sondern muss man schon wirklich ganz genau schauen.
Muss man schon schauen.
Verstanden. Ja. Weil wir jetzt gerade so ein bisschen... Ich drifte jetzt mal so ein bisschen ab von diesem Green Lease, weil der Podcast heißt ja das gute Recht und da fällt mir bei dir einfach ein, weil wir gerade so ein bisschen über Baukasten gesprochen haben. Was du ja auch machst, ist Legal Design. Und Legal Design ist ja letztendlich so ein bisschen der Ansatz, irgendwie das Recht, also verstehe ich es jedenfalls, das Recht auch so ein bisschen verständlicher und anschaulicher zu machen. So ein Vertrag einfach mal, dass ein Laie, wie du gerade gesagt hast, mit 17 Anwälte irgendwie definieren, was bemühen heißt auf 25 Seiten. Das liest ja kein Mensch und das verstehen noch weniger. Also vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, was ist denn Legal Design?
Ja, gerne. Legal Design ist letztlich ein ganz, ganz breites Feld, in dem es darum geht, die Design Thinking Methode auf Recht und Rechtsdokumente, Rechtstexte anzuwenden. Und was ist die Design Thinking Methode? Da geht es eigentlich darum, den Nutzer eines Produktes, den Leser eines Textes, den Anwender in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, wie kriege ich größtmögliche Nutzerfreundlichkeit, Menschenzentrierung letztlich hin, indem ich vielleicht auch an die Funktionalität des Produktes gehe. Und da gilt auch, also Legal Design hat nichts mit Design im Sinne von Ästhetik zu tun, sondern es geht wirklich um gutes Design im Sinne von, was dient dem jeweiligen Nutzer. Und das mache ich tatsächlich ganz überwiegend mit Verträgen. Es gibt aber auch viele Legal Designer, die sich zum Beispiel um die Zugänglichkeit von Recht, die Zugänglichkeit von Rechtsmitteln, Rechtsbehelfen beschäftigen. Ich weiß nicht, Bescheide, zum Beispiel behördliche Bescheide, die sind in der Regel so formuliert, dass derjenige, der es empfängt, nicht unbedingt weiß, was kann ich jetzt tun, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Erstmal vielleicht, was muss ich überhaupt tun, aber dann im zweiten Schritt vielleicht, was kann ich tun, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Also es geht auch um die Formulierung von Gesetzestexten. Kanada zum Beispiel ist hingegangen und hat jetzt für die neue Gesetzgebung, neu erlassene Gesetze, ein anderes Layout, eine andere Formulierung, auch eine andere Sprache gewählt, die zugänglicher ist für denjenigen, der es als nicht ausgebildeter Juristin liest. Und deswegen ist Legal Design ein sehr, sehr weites Feld und ich wende es eben in meiner Arbeit überwiegend auf Verträge an und bemühe mich darum, dass sie möglichst nutzerfreundlich sind und möglichst gut verständlich letztlich. Das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Die juristische Sprache und Formulierung sind nicht immer das, was ein auch Muttersprachler Deutsch unbedingt versteht und wie kann man das eigentlich nutzerfreundlicher und in dem Maß auch ein bisschen zeitgemäßer und moderner vielleicht gestalten.
Verstehe. Ja, das mit der Muttersprache, da muss ich nur direkt an meinen Studienkollegen denken, der tatsächlich aus Italien kam und einfach besser Deutsch konnte als so einige Muttersprachler im ersten Semester. Grüße gehen raus an Gulli. Genau. Also das heißt, Legal Design letztendlich, da geht es um den Aufbau, um die Verständlichkeit, um den Aufbau von Texten, von Vertragswerken, so dass man dem letztendlich folgen kann. Das heißt, wenn du sagst, es geht erstmal nicht um das Design, wie es aussieht und so weiter, sondern erstmal den Aufbau. Aber in dem zweiten Schritt geht es bestimmt auch darum, wie kriege ich das jetzt optisch so hin, dass man es versteht. Mhm. Also was ich manchmal gesehen habe, sind nicht unbedingt Mindmaps, sondern eher so Roadmaps oder so Entscheidungsbäume halt letztendlich, wo ich dann nicht aus dem Text rauslesen muss irgendwie, wenn ich meinen Vertrag kündigen muss, dann innerhalb von 3 Monaten und in Schriftform und sonst irgendwie was, dass alles im Text steht, sondern letztendlich so ein bisschen aufgebaut ist, dass ich genau weiß, was sind die einzelnen Schritte, an wen geht das und so geht das weiter. Ne? Würdest du sagen, das kann einen schriftlichen Vertrag tatsächlich ersetzen, wenn ich einfach, also einfach in Anführungsstrichen, sowas habe?
Es kommt sehr auf den Vertrag an. Also die Verträge, die ich mache, da sind Visualisierungen in der Regel ergänzend zum Text, weil da auch da wieder so Anleger getrieben und aus einer gewissen Zurückhaltung die Immobilien, die Baubranche ist nicht genauso wenig innovativ wie wir Juristen. Das heißt, da sitze ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich das häufig ergänzend nutze. Aber es gibt es gibt viele, viele Anwendungsfälle, gerade wenn es vielleicht um eben Verbraucherverträge geht, wenn es vielleicht auch um einen Wohnraummietvertrag geht, der gesetzlich letztlich durch und durch geregelt ist, wo ich als Vermieter eh nicht viel dran drehen kann. Da kann ich es auch besser machen als so ein typischer Haus- und Grundvertrag, den kein Mensch versteht und der auch noch im Zweifel falsche Kreuzchen gesetzt wurden und dadurch widersprüchlich wird. Das heißt, da glaube ich, ist es tatsächlich so, dass auch Visualisierungen Texte ersetzen können. Und ich glaube, wir kommen dazu, es gibt erste Entscheidungen darüber, wie Emojis auszulegen sind. Ist das jetzt eine Annahme von einem Angebot und so weiter? Also ich glaube, vieles wird einfach bildlicher und es macht auch Sinn. Also ich gerade Entscheidungsbäume zum Beispiel bei Instandhaltung, Instandsetzungsklauseln in so Gewerberaummietverträgen, da hat sich so eine Standardklausel entwickelt, die ist 2 Seiten lang, die fängt an mit irgendwelchen Definitionen und Begrifflichkeiten, die aber der Asset Manager, der das in der Regel ist, der dann nachher das Objekt betreut, den Vertrag nicht mitverhandelt hat, aber jetzt rausfinden muss, okay, die und die Leitung ist kaputt, wer ist dafür zuständig? Der liest sich dann durch den Text und versteht es nicht. Das heißt, da glaube ich, könnte auch so ein Entscheidungsbaum am Ende den Text ersetzen, aber ganz so weit ist man dann noch nicht.
Nee, das ist spannend, weil wir haben das tatsächlich mal mit unseren Mandatierungsunterlagen probiert, was halt auch immer so textlastig ist und alle müssen es irgendwie unterschreiben. Und aber da haben wir tatsächlich auch gemerkt, diesen ganzen Text, der ja rein gesetzlich, also gerade bei einer Vergütungsvereinbarung, es muss halt bestimmte Klauseln müssen halt einfach drin sein, das kriegst du im Textform nicht hin. Aber man kann es halt einfach trotzdem nochmal visualisieren. Und so haben wir das auch gemacht jetzt, dass wir quasi sagen, so die wichtigsten Punkte ziehen wir einfach raus. Sprich, wie rechnen wir ab? Okay, ihr bekommt jeden Monat eine Rechnung. Die sieht so und so aus, zahlt sie bis da und dahin. Das sind eure Ansprechpartner da und da, meldet ihr euch, wie auch immer. Ja, also letztendlich so ein kleines FAQ oder eine kleine Handreichung, wie ist das eigentlich zu verstehen? Und was ich jetzt mal in Zukunft auch gerne mit dir versuchen würde, und das ist schon für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, ist tatsächlich mich so ein bisschen an Geschäftsordnungen und Satzungen zu wagen von Vereinen. Weil in vielen Vereinen ist es so, die haben eine Satzung, viele haben leider uralte Muster von irgendwann genommen und immer mal wieder ein bisschen dran rumgefrickelt und das ist so ein Muster, so ein Flickenteppich. Und weil das keiner versteht, haben die noch ergänzend dann eine Geschäftsordnung oder eine Versammlungsordnung, wo das Gleiche nochmal drin steht, nur in leichter verständlich. Und eigentlich wäre genau das der Ansatzpunkt, wo man sagt, da macht man halt von mir aus eine Mindmap, wo man sagt, so hängt das, das ist ein Organ, das sind die Organmitglieder, so werden die gewählt. Oder wenn es um die Mitgliederversammlung geht, eine Timeline wahrscheinlich ist auch gut, Legal Design-mäßig, ne? Dass ich sage irgendwie, okay, meine Mitgliederversammlung soll am 28. Februar sein. Und 4 Wochen vorher muss ich am 27. Januar muss ich die Einladung raus und so weiter. Und ich glaube, das mag die Satzung und die Regelung nicht ersetzen, aber das macht sie natürlich sehr viel zugänglicher.
Ja, absolut.
Und da würde ich sagen,
also man kann ganz viel über die Sprache machen, ne? Also man kann die juristische Sprache, gerade wenn es alte Muster sind, ist sehr ja sehr verschieden einfach zu dem, wie wir miteinander reden und wählt Begrifflichkeiten, wählt auch Satzbau, ne? Es ist ganz viel Passivformulierung, sind immer so Bandwurmsätze mit irgendwie einen Halbsatz dann doch noch dran und noch eine Ausnahme mit in den Satz auch eingebaut. Und da kann man schon viel an der Sprache machen. Und das macht auch, also glaube ich, macht letztlich den, hat einen ganz, ganz großen Hebel, um Dinge verständlicher zu machen. Aber es gibt eben Dinge, gerade auch Kündigungsfristen, so ähnlich wahrscheinlich wie die Einladungsfristen und so weiter. Das ist was, was sich sprachlich total schwer fassen lässt. Ne? Also wo man so wo auch Fristen berechnet. Das ist ja auch was, was das macht keinen Spaß, weil man in der Regel sich an eine sehr, sehr umfangreiche Regelung wagen muss und dann eben rechnen quasi. Und das ist natürlich was, da sind so Timelines wirklich grandios für. Und häufig ist es auch so, bei einer Einladungsfrist ist es vielleicht nicht so relevant und bei einer Kündigungsfrist auch nicht, aber ich mache zum Beispiel viele Mietverträge in einer Projektentwicklung. Das heißt, die schließen den Mietvertrag schon, bevor überhaupt gebaut ist. Zum Teil auch bevor überhaupt eine Baugenehmigung erteilt wurde. Und das heißt, man hat einfach noch von dem Zeitpunkt, wo man unterschreibt, bis hin zum, man zieht ein, man kann das, man übernimmt die Immobilie, ganz, ganz viele Meilensteine. Und wenn man dann tatsächlich mal hingeht und man malt die Timeline auf, man malt eine Zeitschiene, okay, jetzt sind wir hier, wie lange brauchen wir ungefähr, bis wir den Bauantrag stellen können, wie lange braucht es dann ungefähr, bis die Bau, das ist natürlich alles sehr hypothetisch, weil man die Zeitpunkte nicht genau festlegen kann, aber es macht sehr viel klar, weil sonst regelt man an der einen Stelle, man geht davon aus, die kommt dann und wenn dann die Übergabe bis da nicht erfolgt ist, ist zum Beispiel ein Rücktrittsrecht verankert. Man hat aber vorne sich total vertan, was so die Zusammenarbeit angeht. Der Mieter muss ja auch nochmal drauf gucken und prüfen und freigeben und so weiter. Also dann man schafft tatsächlich, wenn man es versucht runterzubrechen auf eine Zeitschiene, wenn man es versucht aufzumalen, manchmal auch, wenn man es nur versucht klarer zu formulieren oder mündlich zusammenzufassen, das merkst du auch. Manchmal merkt man, oder das hast du bestimmt auch schon erfahren, wenn man es versucht zusammenzufassen in einfacher Sprache und man kann es nicht, dann ist mit der Regelung was verkehrt. Dann passt irgendwas nicht zusammen. Und das ist eigentlich ganz schön beim Legal Design, dass egal, welche praktische Methode man anwendet, ob man sich um die Sprache kümmert, ob man sich um eine Visualisierung kümmert oder auch nur das Layout vom Text, so ein bisschen Information Architecture nennt man das auch. Du hast auch schon Verträge gesehen oder Satzungen, wo du das Gefühl hattest, das passt hier überhaupt nicht hin, die Regelung, die müsste eigentlich da oder da stehen. Das heißt, egal welche Methode man anwendet, immer wenn man versucht, etwas verständlicher, nutzerfreundlicher zu machen, merkt man sehr schnell, wo die Schwächen liegen oder vielleicht auch Fehler oder Lücken und kommt dann eigentlich immer dazu, das besser zu machen. Und dann machst du schon Legal Design.
Das ist ja fast ein wunderbarer Anschluss an das, was du am Anfang gesagt hast. Letztendlich das, was wir als Juristen ausgebildet bekommen haben, nämlich mit Sprache umzugehen, Sprache zu interpretieren und letztendlich auch erläutern zu können. Also das ist ja immer, auch beim Lernen heißt es ja immer, nur wer es erklären kann, hat es wirklich verstanden. Und genau nicht diese Macht, aber das, was wir gelernt haben letztendlich, können wir ja durch Legal Design letztendlich dafür nutzen, um es tatsächlich dem Letztanwender verständlich nahezubringen. Und da
Absolut.
gerade in meinem Bereich, jedenfalls im gemeinnützigen Bereich, wo viele Ehrenamtler unterwegs sind, die das halt auch nicht hauptberuflich machen, dann schon das einfach brauchen, ja, ist das natürlich eine super, super, eine gute Sache, würde ich sagen.
Eine gute Sache, genau. Und auch vielleicht, um das noch abschließend zu sagen, was natürlich auch ein ganz, ganz großer Gewinn ist letztlich das Internet mit seinen Vorteilen und Nachteilen, aber auch daraus sich ergeben vielleicht sogenannte Legal Tech-Anwendungen, ne? Also wo auch Zugang zum Recht geschaffen wird, ne? Jeder kennt wahrscheinlich FlightRight, die sich mit einfach, also eine Anspruchsprüfung und so den Zugang zum Recht im Sinne von, wie mache ich meinen Anspruch geltend gegen den Riesen, die Airline, die sich mir entziehen will, mit einem, du füllst drei Felder aus auf einer Internetseite und kriegst Bescheid, besteht dein Anspruch, besteht er nicht und kannst ihn geltend machen lassen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr großes Beispiel oder ein sehr, sehr erfolgreiches Beispiel, weil es so genial ist in der Einfachheit. Aber auch das eben eine ganz große Rolle spielt, wie schaffe ich vielleicht Zugänge, digitale Lösungen, die nutzerfreundlich sind, die intuitiv sind. Und das ist eben vielleicht nicht das Formular der Behörde, was man ausfüllen muss, wo man auch nicht weiß, wie es funktioniert, sondern tatsächlich im Sinne von moderner Gestaltung und Digitalisierung.
Absolut, ja, Flightride ist natürlich ein großes Beispiel, aber es gibt tatsächlich auch in diesem sozialen Bereich Beispiele. Es gibt von IRESA zum Beispiel ein Digitech-Tool, da kann man seine Sozialhilfebescheide mit überprüfen, ob die passen.
Super.
Und bekommt gesagt, wie man Einspruch einlegen kann. Wir arbeiten gerade an einem Tool für Jugendhilfeträger, die letztlich die Führungszeugnisse, die regelmäßig überprüfen müssen, die quasi die Führungszeugnisse checken und dokumentieren und so weiter. Also es ist, ich möchte da absolut recht geben, das ist definitiv was, was die Arbeit gerade in diesem ehrenamtlichen Bereich und gerade in diesem Bereich, wo man großen Gegnern in Anführungsstrichen gegenübersteht, ja, und bei Gemeinnützigen ist das oft das Finanzamt, da definitiv unterstützen kann. Also da ist viel
und auch eine Komplexität, ne? Das ist ja, also wenn du die Dinge, die Beispiele, die du gerade genannt hast, da kann ich ja zum Beispiel auch überhaupt nichts mit anfangen und traut man sich nicht, traue ich mich noch nicht mal ran als Juristin mit 10 Jahren, 11 Jahren Berufserfahrung. Und dann hast du einen Ehrenamtler da sitzen, der eben sehr komplexe Vorgänge vornehmen muss und auch komplexe Sachverhalte im Sinne von juristisch schwierige Sachverhalte verstehen muss. Und da ist ganz viel Potenzial. Und ich hoffe, dass das einfach Fahrt aufnimmt und sich so ein bisschen etabliert in all den Bereichen, in denen es wirklich den größten Mehrwert bringt.
Ja, und die ganzen Ehrenamtler haben ja noch die Haftungsgefahr, die Haftungsfragen noch dazu.
Ja.
Das ist auch das ist das Schwierige.
Viel zu tun.
Okay.
Ja.
Viel zu tun, aber viele Möglichkeiten. Also die Möglichkeiten steigen ja auch einfach. Man muss sie halt nur, nutzen. Und ich glaube, wir beide tun das in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Und das durchaus auch für die gute Sache. Lisa, hat mich wahnsinnig gefreut, war mal ein spannender Einblick in ein Rechtsgebiet, von dem ich auch einfach keine Ahnung habe und wie man das tatsächlich für die gute Sache nutzen kann. Ich werde jetzt direkt mal schauen, wie wir denn so mieten, ob sich da was machen lässt. Lisa, danke dir für deine Zeit. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern natürlich eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn wir quasi unser Newsletter, das Vereinsupdate, vertonen. Und Lisa, dich sieht und hört man auch sehr, sehr viel auf LinkedIn. Wer sich da weiter für interessiert, für Mietverträge, Immobilienwirtschaft und so weiter, du bist wahnsinnig aktiv auf LinkedIn, da kann man sich sicherlich sehr gerne mit dir verknüpfen. Ich würde das auch einfach in die Shownotes einfach mal dein Profil reinsetzen.
Ja, mach das gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.